In unserer heutigen Folge treffe ich Ronald Derler. Ronald passt auf, dass kein Hacker weltweit die digitale Wasserwirtschaft schädigt. Er ist quasi der Cybersheriff für unser Trinkwasser. Da passt es nur zu gut, dass der Österreicher viele Jahre lang Polizist war. Warum er noch Jura studierte und erfolgreich mehrere Unternehmen gründete, das erzählt er uns am besten selbst.
Heute bist du Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für digitale Wasserwirtschaft.
Ja.
Das ist ein Riesenname und wird abgekürzt mit KDW. Da denkt doch jeder erstmal ans große Kaufhaus in Berlin, oder?
Ja, und dann sage ich immer, danke, uns geht's gut, wir sind nicht insolvent. Der Name ist tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man Formulare ausfüllen muss. Dann sagen viele Online-Formulare, das ist zu lang. Und viele können sich auch gar nicht vorstellen, was wir machen. Aber hinter diesem Namen verbergen sich dann doch ein paar tolle Dinge.
Ja, darüber werden wir sprechen. Denn das ist ein durchaus kreatives, aber auch ein sehr technologisches Thema.
Definitiv.
Was macht das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft?
Ursprünglich wurde es gegründet als Think Tank, um das Thema Digitalisierung in der Wasserwirtschaft einfach zu befeuern, um das Thema voranzutreiben. Das war vor circa 5 Jahren. Meine Vorgängerin, die hat das aus dem Umweltministerium in NRW heraus gegründet. Zusammen mit Gesellschaftern aus der Wasserwirtschaft, also mit den Betrieben, die tatsächlich Wasserver- und Entsorgung betreiben. Und ich habe vor 2 Jahren die Geschäftsführung dort übernommen. Und damit ist auch ein Wandel entstanden, der von den Gesellschaftern und vom Aufsichtsrat so gewollt war. Wir haben uns hin zum Dienstleistungsunternehmen für die Wasserwirtschaft, aus der Wasserwirtschaft heraus entwickelt. Und es geht bei uns immer um digitale Themen innerhalb dieser Branche und wir haben einen definitiven Schwerpunkt, der aktuell 90% unserer Tätigkeiten einnimmt. Es geht um Cybersicherheit.
Wenn ich jetzt Wasserwirtschaft höre, dann denke ich an das ganz klassische Wasserwerk, das Wasser säubert, aber auch Wasser durch die Gegend schiebt.
Genau. Talsperren gehören noch dazu, Kanalnetzbetreiber, Wasseraufbereitung, und Wasserentsorgung, ja.
Das ist das, was man auch mit kritischer Infrastruktur bezeichnet, oder?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Wobei im technischen Sinne spricht man von kritischer Infrastruktur ab einer gewissen Versorgungsleistung. Das heißt, wenn man ca. 500.000 Einwohner versorgt mit einer Anlage, dann ist das eine kritische Anlage nach den Regularien. Aber insgesamt ist das natürlich die Daseinsvorsorge, ein elementares Element Wasser, ohne dem keiner von uns leben kann. Und wenn es nicht entsorgt wird, entsprechend haben wir auch diese Probleme, die keiner haben möchte. Also das ist essentiell.
Also Wasserwirtschaft stelle ich mir vor, da ist ein Filter, da ist ein Ventil, da ist eine Pumpe, da wird Wasser von links nach rechts geschoben. Wo ist es digital?
Ja, das Ganze muss natürlich gesteuert werden, denn das ist ja nichts, was einfach kontinuierlich irgendwie fließt. Und diese Steuerung, die wurde natürlich über Jahrzehnte hindurch manuell getätigt. Aber auch die Wasserwirtschaft ist von Fachkräftemangel betroffen, muss effizient gestaltet werden und auch nachhaltig. Also wenn man von Energieeffizienz spricht, dann muss man hier intelligente Steuerung einsetzen. Und alles das führt dazu, dass man hier die Steuerung digitalisiert. Und neben der reinen OT, also diese Operations Technology, die man hier nutzt, hat man natürlich auch kaufmännische Prozesse, wie in jedem anderen Unternehmen auch. Und auch das ist durchwegs durchdigitalisiert.
Und das ist gefährdet?
Ja, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen, klar.
Wie? Warum? Von wem?
Das ist eine mehrschichtige Frage und da gibt es natürlich unterschiedliche Interessensgruppen erstens. Wir haben schon gesagt, es ist ein kritischer Bereich der Daseinsvorsorge. Das ist natürlich besonders anfällig für politisch motivierte Akteure. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz normale Hacker, die glauben, dass sie hier Profit schlagen können, wenn sie solche Institutionen angreifen. Und teilweise gelingt es ihnen ja auch. Ja, und wie ist das Ganze gefährdet? Das ist natürlich hier wieder vielschichtig, weil auf der einen Seite, das wie jedes andere Unternehmen auch, wenn die Server verschlüsselt sind, man kann seinen regulären Betrieb, seinen Kundenservice, seine Kommunikation nicht mehr stattfinden lassen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb und kann enormen Verlust verursachen, Reputationsschaden verursachen. Was natürlich das weitaus Schlimmere wäre, wenn tatsächlich der Versorgungs- oder Entsorgungsprozess auch zum Erliegen kommt. Das ist jetzt beim Wasser nicht ganz so zeitkritisch, wie es bei Strom ist. Wenn das aber in einem größeren Ausmaß stattfindet, über eine größere Fläche verteilt, also mehrere Versorger oder Entsorger gleichzeitig angegriffen werden, oder wenn das über einen längeren Zeitraum hinweg passiert, dann haben wir hier echte Probleme. Mhm. Und der Ausfall von sowas Kritischem wie Wasserversorgung sorgt auch, wenn es nur einmalig passiert, schnell für einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Das kann politisch natürlich genutzt werden. Mhm.
Du warst nicht immer am Thema Wasser, du warst nicht immer am Thema Digitalisierung. Du kommst aus Österreich.
Ja.
Genauer aus Graz.
Genau.
Das ist, ich musste echt nochmal nachsehen, südösterreichisch, Steiermark.
Genau.
Und was ich gesehen habe, Graz muss wunderschön sein, mit einer Altstadt, mit vielen barocken Gebäuden.
Absolut. Ja, ist eine meiner Lieblingsstädte, hat einen sehr mediterranen Einfluss und ist trotzdem zentraleuropäisch geprägt. Also ich liebe es.
Du hast da deine Kindheit, deine Jugend und dein junges Erwachsenensein verbracht.
Ja.
Und du hast nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht, nämlich zum Werkzeugmacher. Das ist überraschend.
Ja, das war damals. Ich habe relativ früh das Interesse für Technik entwickelt und ich war mit 15 so weitgehend planfrei, was ich beruflich irgendwann mal machen möchte.
Das sind doch fast alle 15-Jährigen, oder?
Weiß ich nicht. Also es war bei mir jedenfalls so, dass ich nicht unbedingt die großen Vorbilder hatte. Und dann habe ich geguckt, was andere Jungs so machen. Und dann war das irgendwie Mechaniker, Schreiner oder etwas im Metallfach. Und Metallfach hat mir am meisten zugesagt. Und dann habe ich geguckt, welche Möglichkeiten es hier gibt. Und so bin ich zum Werkzeugmacher gekommen.
Werkzeugmacher ist, wenn ich den Namen so super wörtlich nehme, derjenige, der Werkzeuge macht. Werkzeuge werden aber nicht nur mit der Hand gemacht, mit einer Feile geschliffen, so den Würfel schleifen, was man, glaube ich, in der Ausbildung klassisch lernt, zumindest früher.
Sondern ich habe das auch noch machen müssen und in der Lehrabschlussprüfung wurde tatsächlich so gearbeitet.
Tatsächlich?
Ja.
Wie groß ist eigentlich so ein Würfel, den man dann feilen muss?
Bei uns war es einerseits so ein Block, der war so circa 10 Zentimeter, mal ein paar Zentimeter, weiß ich nicht mehr. Und auf der anderen Seite mussten auch so eine Winkellehre, mussten wir manuell herstellen.
Das heißt, diese ganzen Winkel mussten jeweils 90 Grad sein?
Ja, genau.
Sonst ist es ja kein Würfel mehr.
Ja.
Ach Gott, das ist ja schon fast Mathe.
Ja.
Du hast damals schon in der Ausbildung angefangen, dich mit dem Thema Programmierung zu beschäftigen. Die Sache mit diesen CNC-Maschinen, was war da?
Genau. Also der Beruf ist traditionell ein handwerklicher, aber heutzutage wird das alles über computergesteuerte Maschinen gemacht. Auch hier ist das, was früher im Prinzip rein manuell gemacht wurde, ist hier über vollautomatisierte Programme läuft das heutzutage. Und die entsprechend vorab zu programmieren, also die einzelnen Bearbeitungsschritte, das war wirklich so Step-by-Step-Doing noch in den 90er Jahren, als ich das gelernt habe. Und das ist dann, hat sich weiterentwickelt zu 3D-Programmierungen. Und mittlerweile ist das auf dem Stand, wo ich selber nicht mehr tief drinnen bin. Aber das hat einen enormen Fortschritt gemacht in der Zeit, ja.
Du hast es aber nicht so richtig in der Schule gelernt. Du hast ja das echt selbst beigebracht, oder? Wie war es?
Genau. Also es war nicht üblich, dass Auszubildende damals an die CNC-Maschinen ran durften. Aber ich habe mich dafür interessiert. Ich habe auch schon davor in der Schule so über programmierbare Taschenrechner meine ersten Programmiererfahrungen gemacht. Und ich habe dann einfach die Bedienungsanleitungen von den Maschinen mit nach Hause genommen und habe dann in meiner Freizeit, früher standen ja die Programmieranleitungen noch in der Bedienungsanleitung drinnen, und habe in meiner Freizeit mich da eingelesen, habe dann im Betrieb wieder die älteren Kollegen gefragt, wie machst du denn das, wie sieht denn das in der Praxis aus? Und als die gemerkt haben, ich habe da Ahnung davon und weiß, wie es geht und habe auch ein paar clevere Ideen mitgebracht, haben die mich dann auch rangelassen. Und so durfte ich dann auch als Auszubildender relativ früh an diese Maschinen ran.
Ja. Das ist super. Und auch nicht unbedingt selbstverständlich. Könnte ja auch sein, dass sie sagen, das haben wir schon immer so gemacht, geh mal zur Seite und fall mal deinen Würfel.
Ja, es ruft natürlich auch ein paar Neider auf den Plan, vor allem die, die schon länger dabei sind und dann dieses Geschick vielleicht nicht hatten. Aber ich hatte Glück, ich wurde von meinen Chefs dort gefördert.
Du bist aber nicht Werkzeugmacher geblieben. Du hast die Ausbildung abgeschlossen?
Ja.
Wie eigentlich? Also, weißt du noch die Note? Warst du ein guter Werkzeugmacher-Azubi?
Ich glaube, damals gab es nur bestanden und mit Auszeichnung. Ich glaube, Auszeichnung hatte ich keine, weil das rein handwerkliche Feilen, da war ich dann doch nicht so der Experte. Aber ich glaube, die theoretische Prüfung hatte ich sehr gut abgeschlossen und es war dann Gesamtnote bestanden.
Warum bist du nicht in dem Beruf geblieben und was hast du dann gemacht?
Ja, man muss dazu sagen, dass das damals auch ein Beruf war, wo man nicht besonders viel Geld verdient hat. Und ja, mein Vater, der war Militärbeamter und da habe ich immer nur gesehen, der ist viel in der freien Natur, der kommt viel herum, kann Sport während seiner Dienstzeit machen. Und dann habe ich gesagt, das ist doch eigentlich spannend. Der Pflichtgrundwehrdienst stand sowieso vor der Tür, da musste ich ja mal hin. Und dann habe ich dort direkt gesagt, ach, ich verlängere da einfach mal und schlage die Unteroffizierslaufbahn ein. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Und das war dann auch so, viel in der Natur, viel Sport, man konnte sich hier körperlich richtig austoben, aber am Ende des Tages hatte ich eins nicht bedacht, dass die ganze Kriegsspielerei dann doch nicht so meine Welt ist. Ich bin im Herzen Pazifist und habe dann immer mehr gezweifelt an dem, was ich da so tue, wo ich dann letztendlich gesagt habe, so nee.
Wie lange warst du da?
Das waren insgesamt fast 2 Jahre.
Das ist eine ganz schön lange Zeit. Eine lange Zeit auch zu überlegen.
Ja, aber man ist dann ja auch nicht so, wenn man den ersten Zweifel hat, dass man sofort davonläuft, sondern man guckt dann ja und überlegt, was könnte man dann Sinnvolles machen. Und dann kam damals durch Zufall eine Ausschreibung, habe ich gesehen, suchen Sie eine abwechslungsreiche, eine spannende Tätigkeit mit viel Freiraum und Eigenverantwortung. Und da stand da ganz unten, kommen Sie zur österreichischen Bundesgendarmerie. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist doch irgendwie so ein Kindheitstraum. Schon da ein Polizist von jedem Jungen. Und dann habe ich gesagt, da bewerbe ich mich drauf.
In Österreich hieß es auch Gendarmerie?
Ja, es gab damals die Bundesgendarmerie. Die war außerhalb der großen Städte. Und in den großen Städten gab es eine reine Bundespolizei. Und
Hieß nur anders oder hatte es auch unterschiedliche Funktionen?
Ja, das sind so technische Details, die da anders waren. Im Endeffekt war man dort Exekutivbeamter im Uniformierter, ja.
Das heißt, du hast die Unteroffizierslaufbahn gemacht, hast gemerkt, die österreichische Bundeswehr war, heißt die eigentlich auch Bundeswehr?
Bundesheer.
Das Bundesheer, das war es dann nicht und bist dann zur Polizei gegangen. Da würde ich als Außenstehender ja sagen, so unterschiedlich ist es jetzt auch nicht.
Genau, ich sage ja, das war naheliegend jetzt so von, es hat eine Sicherheitsfunktion, aber es war halt nicht auf den Krieg ausgelegt, sondern es war darauf ausgelegt, die zivilen Strukturen zu schützen. Und das fand ich dann doch ein bisschen ansprechender.
Konntest du zu dem Zeitpunkt oder auch noch in der Bundeswehr in der Herzeit, was ein Wort, Herzeit, konntest du da deine digitalen, sagen wir mal so, Leidenschaften, Vorlieben, konntest du das irgendwie einsetzen?
Ja, definitiv. Also das war schon beim Bundesheer, da war ich dann ZÜ-Trupp-Kommandant. Also das war das Zeichenübertragungsgerät, eines der ersten digitalen Geräte, wo man nicht nur rein gefunkt hat über Sprache, sondern wo man dann entsprechend auch sichere Zeichenkommunikation eingesetzt hat mit ganzen Verschlüsselungstechnologien.
Das Zeichenübertragungsgerät.
Ja, so hieß das tatsächlich im offiziellen
Amtsgebrauch. Das klingt sehr militärisch.
ja, das hat so alles seine genauen Bezeichnungen. Ja, und ich war da ja auch als Fernmelde-UO im Prinzip in dieser Funktion tätig. Und als ich dann zur Gendarmerie gekommen bin, habe ich das natürlich dann auch, immer wenn irgendwas war, das war ja gerade so die Einführung der Digitalisierung, Bürokommunikation, Umstellung von, also in der Ausbildung mussten wir noch auf der Schreibmaschine schreiben, aber das war dann gerade so die Einführung der ersten Computerprogramme, sichere Kommunikation im Behördenumfeld war damals etwas ganz was Neues. Und wo ich ein Pionier war, war die digitale Fotografie. Und wir durften damals keine digitalen Fotoapparate noch nutzen, dienstlich. Ich habe dann aber meine private Kamera immer mitgenommen und habe gesagt, ich nutze das hier ausschließlich, das, was ich dienstlich mache, nur für dienstliche Zwecke. Dann hat man das toleriert und hat dann aber relativ schnell gesehen, Mensch, das bietet ja sehr, sehr viele Vorteile. Und dann haben auch die Kollegen gern meine private Kamera für die dienstlichen Zwecke genutzt. Aber am Ende des Tages hat sich das dann ja auch relativ schnell in der Polizei dann durchgesetzt.
2 Jahre her. In der Zeit lernt man ja nicht nur, wie man Krieg spielt, sondern du hast natürlich auch eine Führungsverantwortung in dem Moment. Das ist ja auch was, was man in der Unteroffizierslaufbahn lernt.
Ja, das war meine erste Führungsverantwortung, jetzt bis zu einer Mannstärke von 20, 30 Leuten. Ja.
Ich war auch bei der Bundeswehr, sage im Nachhinein, ach, das hätte ich mir auch sparen können das Jahr. Es gibt allerdings so eine Sache, die ich bis heute mache. Ich falte meine T-Shirts ungefähr auf DIN A4 Größe, wie ich es damals gelernt habe. Was nimmst du mit aus der Zeit?
Ja, da bin ich dir ein Stück weit voraus gewesen. Mein Vater ist Unteroffizier und der hat mir manche Sachen schon relativ früh beigebracht.
Was denn?
Ja, also wenn ich als Jugendlicher lang aus war, dann war mein Vater gnadenlos und kam morgens am Sonntag bei der Tür rein und schrie Tagwach.
Richtig militärisch.
Ja, hat gesagt, wer lang ausbleiben kann, kann auch aufstehen.
Wer feiern kann, der kann auch arbeiten, so ja, heißt es dann auch.
Ja, umgangssprachlich ein bisschen anders, aber sinngemäß.
Okay, was hast du noch mitgenommen?
Was habe ich noch mitgenommen? Also Wie soll ich es am besten beschreiben? Ich glaube, dass das österreichische Bundesheer relativ früh einen modernen Führungsansatz eingeführt hat, weg von dem rein hierarchischen Befehlskommando ausführen, hin zu Menschen Verantwortung übertragen und das zu integrieren auch in den Alltag, was ja heute immer wichtiger ist. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es in manchen Situationen durchaus notwendig sein kann, dass man einfach mal auf das Kommando reagiert und genau diese Anweisungen ausführt, die per Drill eingetrichtert wurden. Das sind spezielle Ausnahmesituationen. Das ist, wenn es mal wirklich kritisch wird, kann das essentiell sein. Dafür macht man das ja auch beim Militär. Mhm. Wenn alle unter Stress sind, wenn es rundherum kracht, dann hat man keine Zeit lang zu überlegen, was man macht, sondern muss man halt Befehle nach einer gewissen Struktur ausführen.
Nicht nur nicht lange überlegen, auch diskutieren.
Ja, auch nicht diskutieren und vielleicht mal zusammensitzen, wie könnte man es am besten machen. Und das ist etwas, wo ich sage, das braucht man im Alltag nicht unbedingt immer, aber es gibt so manche Situationen, wo es ganz sinnvoll sein kann, wenn man das verstanden hat und das gezielt auch einsetzen kann.
Naja, Entscheidungen treffen, ne?
Auch das, ja.
Du warst dann bei der Polizei und du hast da so ziemlich alles gemacht. Du warst im Verkehrsdienst, im Kriminaldienst, du hast die Rotlichtstreife gemacht.
Ach ja.
Das klingt ehrlich gesagt ganz spannend. Also das heißt, du warst ein ganz klassischer Polizist und wenn es irgendwo eine Schlägerei gab oder einen Einbruch, warst du dabei, tatütata.
Auch das, ja. Von versuchten Mord bis zum reinen Verwaltungsakt, alles dabei gewesen.
Wie lange warst du bei der Polizei?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das waren dann insgesamt circa 7 Jahre.
War das eine gute Zeit?
Das war eine Zeit mit sehr vielen schönen Momenten, aber auch teilweise sehr belastenden Momenten.
Nenn mir mal 2 schöne, damit ich mir das vorstellen kann. Was ist gut, wenn man bei der Polizei arbeitet als junger Mann in Österreich?
Ein Erlebnis, das mich erst vor kurzem wieder eingeholt hat, ist, kam mal ein junges Mädchen zu uns und hat den Diebstahl ihres Fahrrades beklagt. Und das ist ja mittlerweile bei der Polizei sowas, was als Verwaltungsakt abgelegt wird. Naja, wieder mal ein Fahrraddiebstahl, ab in die Statistik damit. Und ich habe meinen Kollegen aber motiviert, gesagt, komm, wir machen uns mal auf die Suche, wir müssen sowieso ein bisschen raus und wir haben das Fahrrad relativ schnell wiedergefunden und konnten dem 14-jährigen Mädchen das Fahrrad wieder aushändigen. Die hat sich so gefreut darüber, dass da bis heute noch ein Kontakt besteht und immer Ernsthaft? Wenn die mich sieht, sagt sie immer, ja, der Held meiner Kindheit. Und
Wieso sieht sie dich?
Ich war erst vor kurzem in den Osterferien wieder in Österreich. Und
Österreich ist so klein, da läuft man sich über den Weg.
Ja, da ist es tatsächlich so. Ich arbeite dort im Reisebüro, im Lokalen und gehst du dort vorbei und...
Ach, das ist ja eine niedliche Geschichte.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Moment, wo man sagt, da hat man irgendwo auch mit kleinen Dingen etwas Positives bewirkt.
Die Sache mit der Polizei, deinem Freund und Helfer.
Genau.
Das ist eine Geschichte, die letztlich ein halber Tag war im Leben deiner 7 Jahre Polizei.
Genau.
Da gab es noch ein paar andere Tage.
Puh, ja, wenn ich jetzt die besonders positiven, die man so erzählen kann, hervorheben müsste, muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen.
Wie war denn das Team so? Wie war man so miteinander?
Das ist ja unterschiedlich. Ja, da gab es verschiedene Charaktere. Da gab es so, also das ist vielleicht auch letztendlich das, der Grund, warum ich die Polizei dann verlassen habe. Durch diese vielen belastenden Situationen sind sehr viele Menschen, die, wenn sie den Job sehr lange machen, entweder psychisch am Ende oder gibt es einen sehr hohen Anteil an Alkoholikern.
Tatsächlich?
Ja, genauso wie bei Ärzten gibt es in der Polizei einen sehr, sehr hohen Anteil an Alkoholikern, weil die Leute sich nicht anders zu helfen wissen. Die herausfordernden Situationen, die man so in einem Tag mitnimmt, dann irgendwie zu verarbeiten und zu vergessen, auch wenn du nach Hause gehst. Ja, es ist nicht so einfach zu sagen, ich ziehe die Uniform aus und dann ist der ganze Tag dahin. Und da kommt schon einiges auf einen zu. Ja, und dann gibt's halt ein paar besonders starke, denen das gar nichts macht, die dann irgendwie im Sport oder sonst irgendwo ihren Ausgleich finden. Das ist aber doch ein relativ kleiner Anteil. Und als ich mir das angesehen habe als junger Mensch, habe ich dann gesagt so, puh, das jetzt noch 40 Jahre und vielleicht einer davon zu werden, ist jetzt nicht besonders erstrebenswert.
Hast du so kritische Situationen gehabt, die bleiben?
Einige. Wir hatten mal in einer ganz normalen Familienstreitigkeit, wo wir da waren, wo ich am Ende des Tages rausgegangen bin und gesagt habe, Mensch, das war nur durch vielleicht Intuition oder durch einen Zufall, dass wir noch am Leben sind. Denn da hatten wir ins Nest eines Terroristen gestochen, der dort von selbstgebauten Waffen, Sprengfallen, alles zu Hause hatte. Und nur dadurch, dass ich zufällig gesagt habe, warum ist denn seine Jacke so schwer und warum will er unbedingt seine Jacke jetzt haben? Es war im Hochsommer bei 30 Grad. Und gesagt habe so, oh, da ist ja eine Waffe drin. Das sind so Situationen, die vergisst man nicht, aber auch so alltägliche Verkehrssituationen. Ich komme aus einer Gegend, wo sehr viele Berge sind und da finden schon mal Felsstürze statt. Und da wurden wir mal hingerufen, dann war da über, weiß ich nicht, 20 Meter mal 5 Meter so ein Felshaufen auf einer Bundesstraße. Und als ich und mein Kollege dorthin gekommen sind, war unser erster Gedanke so, hoffentlich ist da keiner drunter.
Und es war einer drunter?
Nein, es war Gott sei Dank keiner drunter. Aber das sind dann halt auch so Momente. Oder wenn man dann gerufen wird, da ist ein wildes Tier beim Schlachthof ausgebrochen und es gibt keine Chance mehr, das einzufangen. Und dann ruft man die Polizei und die Polizei muss das dann entsprechend
lösen. Ein wildes Tier am Schlachthof, was ist denn da ausgebrochen?
Ein Ochse.
Ja, der kann auch wild sein.
Ja, der ist dann quer durch die Stadt gelaufen, über die Bundesstraße, viel Befahrene gelaufen und hat dann durchaus Menschen gefährdet. Da bleibt einem dann leider auch keine andere Wahl, als entsprechend mit der Schusswaffe zu handeln.
Ja.
Und ja, das sorgt dann für mediales Aufsehen in so einer Kleinstadt. Ah, das sind halt auch so Momente, wo man dann sagt, okay, man hat zwar was Gutes getan, am Ende des Tages geht man trotzdem nicht raus und sagt, man ist stolz auf das, was man getan hat.
Warst du in Graz bei der Gendarmerie?
Ja, also als ich nach Graz ging, dann war das schon die Polizei. Die wurden nämlich im Jahr 2004 zusammengelegt, diese beiden Wachkörper, und wurde eine Bundespolizei draus.
Die Wachkörper wurden zusammengelegt,
ja.
Da spricht aber der Profi,
ja.
Der Ex-Profi. Was war letztlich der Grund, dass du wirklich ausgeschieden bist und dein Glück an anderen Stellen versucht hast?
Ja, ich habe relativ früh, wie gesagt, mir diese Frage nach der Zukunft auch gestellt und habe dann auch überlegt, so was kannst du denn auch, wie kannst du dich denn selber weiterentwickeln? Weil Stillstand ist für mich nie eine Option gewesen und dann ist das halt so mit Beamtenlaufbahnen etwas relativ Langwieriges und das ist auch in Österreich, und das ist ja ein offenes Geheimnis, dass das politisch gesteuert wird, wer da welche Führungspositionen übernimmt. Und dann habe ich gesagt, so, das ist eigentlich nicht so mein Spiel. Und was kann ich denn alternativ machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mal, wie ich mich weiterbilden kann. Das war mal mein erster Ansatz. Und so bin ich dann im Prinzip zum Studium auch gekommen. Ich habe dann während meiner Polizeiarbeit Jura studiert. Das war ja das Naheliegendste damals. Na, man hat eine gewisse Vorausbildung in Recht und den ganzen Strukturen in der Polizeiausbildung. So war das halt dann, dass ich habe neben meinem Job das Studium gemacht Und daraus hat sich dann für mich auch ein neuer Blickwinkel eröffnet. Ich habe dann auch gleichzeitig meine alte Leidenschaft der Digitalisierung neu entdeckt. Und ja, Anfang der 2000er gab es ja viele Möglichkeiten, sich mit Online-Geschäften irgendwie selbstständig zu machen. Und ich habe parallel dort mein erstes Startup, würde man heute sagen. Wir haben einfach ja ein Bekannter von mir, der auch vom Fach war. Wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet. Wir hatten zuerst Hotspot-Lösungen entwickelt und versucht zu vertreiben. Das war ein fataler Fail, würde man heute sagen. Das war einfach zu früh.
Hotspot in der Stadt dann, also dass man überall irgendwie sein Internet bekommen kann.
Genau, ja. Aber daraus heraus hat sich dann was anderes entwickelt. Da war eine sehr große Nachfrage. Wir waren dann am Ende des Tages einer der ersten privaten Internetprovider Österreichs. Und das waren Selbstläufer. Und das war dann ein Geschäft, was so nebenbei mitlief. Das haben wir dann durchautomatisiert. Da habe ich auch selber ein bisschen gecodet, habe mich da richtig reingehangen in das Ganze. Ja, und da habe ich dann so richtig gemerkt, wie mir das Unternehmertum eigentlich mehr Spaß macht, als jetzt Beamter zu sein oder so.
Wie alt warst du da? 27?
Nee. Also angefangen haben wir mit dem, da war ich so 23, 24.
So jung?
Ja, wie gesagt, habe auch alles gleichzeitig gemacht. Studium, Job, Unternehmen gegründet. Nebenbei war ich ja schon Vater. Ich bin mit 22 das erste Mal Papa geworden. Ach. Familie, Reihenhaus, Van, so das Klassische eigentlich. Genau. Und
aber sehr früh klassisch.
Ja, für die damaligen Verhältnisse und bei uns am Land war das eigentlich.
Wie alt bist du eigentlich jetzt?
Ich seit vorher Woche 47.
Ah, Glückwunsch nachträglich.
Danke.
Okay, ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob es bei LinkedIn war, da stand irgendwas von Cybersheriff drunter, wenn es darum geht, dass du eigentlich deine heutige Tätigkeit beschreibst.
Genau.
Und das ist natürlich schon sehr in einer Linie mit dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Also Cyber und Sheriff, naja, Gott, das ist eins und eins zusammengezählt bei deiner Geschichte bisher.
Ja, wobei ich habe ja lange gedacht, nachdem ich die Polizei hinter mir gelassen habe, dass dieses Kapitel für mich abgeschlossen ist und keine Relevanz mehr in meinem Leben haben wird. Ja, aber wie es der Zufall so will, schließen sich dann die Kreise irgendwo dann doch wieder. Und in meiner Heimat habe ich unter meinen Freunden den Spitznamen Sheriff immer beibehalten. Also wenn ich zu Hause bin, dann sagen die Kollegen immer, Sheriff ist wieder da. Ist mir auch lieber, als wenn sie manchmal sagen, der Deutsche ist zu Besuch. Mhm. ich bin nach wie vor Österreicher und das werde ich auch bleiben.
Du hast einen österreichischen Pass?
Ja.
Du hast keinen deutschen Pass?
Nein, es gibt für mich keinen Grund. Also als EU-Staatsbürger ist man hier wie da gleichberechtigt. Und ja, ein Stück weit ist das... Oh, ich bin kein Nationalist, aber ich bin heimatverliebt, sagen wir es mal so.
Na, ich glaube, du hast ja auch vorhin schon mal den Entweder-Oder-Fragen Gelsenkirchen nicht ganz den Vortritt vor Graz gegeben. Sonderbar.
Also jeder, der daran Zweifel hat, den lade ich gerne ein nach Graz und dann soll er selbst den Unterschied feststellen.
Ja, ich werde das Angebot annehmen.
Super.
Du hast Jura studiert.
Ja.
In Graz?
Ja.
Und zwar bis zum... Diplom.
Also erste Diplomprüfung habe ich abgeschlossen und ich habe dann, als ich, ich war noch an der Beendigung des Studiums, als ich nach Deutschland gezogen bin und habe dann einige Prüfungen noch von hier aus gemacht. Das heißt, ich musste dann nach Graz fahren und Prüfungen ablegen. Das war alles relativ stressig und habe dann, hätte einige Seminare noch machen müssen vor Ort, um die Diplomprüfung, die Diplomarbeit dann fertig zu machen. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, naja, wen interessiert eigentlich in Deutschland ein österreichischer Juraabschluss? Niemanden. Und ums Formale ging es mir eigentlich nie. Die Inhalte habe ich mitgenommen, von denen profitiere ich heute noch. Die haben mir während meiner ganzen Unternehmerlaufbahn Vorteile gebracht. Jetzt in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer ist das unumgänglich, dass man juristisches Wissen hat. Aber da kommt es nicht drauf an, ob ich jetzt einen formalen Titel habe oder nicht. Mhm.
Du hast Österreich 2006 mit 28 verlassen.
Ja.
Mitten im Studium.
Ja, mit der Beendigung, ja.
Zum Ende deines Studiums, aber schon noch im Studium.
Ja.
Warum?
Ja, ich glaube, so in mir drinnen habe ich immer nach dem Grund gesucht, auch den Polizeidienst jetzt mal final zu quittieren und was anderes zu machen. Dann war das auch nach der Scheidung von meiner ersten Frau. Ich habe eine neue Frau kennengelernt, die hat sich hier beruflich orientiert gehabt. Und dann war das für mich auch als junger Mensch so dieses, naja, ich komme vom Land, selbst Graz ist mit 200.000 Einwohnern doch eine, würde man hier sagen, überschaubare Stadt. Und ja, die große, weite Welt hat mich irgendwie schon gereizt.
Okay, du bist nach Deutschland.
Ja.
Direkt ins Ruhrgebiet?
Ja, mein erster Ort, wo ich aufgeschlagen bin, war Velbert.
Naja, so der Rand, ne?
Ja, ich bin dann aber relativ schnell nach Düsseldorf gezogen und habe dort eine Zeit lang gewohnt. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und lebe seither in Essen.
Ja. Das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft ist in Essen.
Ja.
Das ist ein langjähriges Projekt, das auch mit Landesmitteln aufgestellt ist. Das heißt, ja, das Land NRW spielt bei diesem Thema eine entscheidende Rolle. Oder eine prägende oder eine untergeordnete?
Nein, keine untergeordnete, sondern definitiv eine führende Rolle. Das Land NRW ist Hauptgesellschafter mit 68% der Gesellschaft und hat hier natürlich einen maßgeblichen Einfluss. Das Land hat uns auch aufgrund der Wichtigkeit des Themas und da wir das auch scheinbar gut machen, nochmal mit Projektmitteln in der siebenstelligen Höhe unterstützt, um das Cybersicherheitsthema aufzubauen. Und ja, also wir sind da schon sehr nah dran. Also wir sind auch ein öffentliches Unternehmen. Ich habe es gestern mal durchgerechnet, 94% unserer Gesellschaftsanteile liegen letztendlich in öffentlicher Hand. Teilweise indirekt, dadurch, dass unsere Gesellschaft da wieder Verbänden gehören, die in kommunaler Eigentümerschaft sind. Also wir sind ein öffentliches Unternehmen.
Das klingt kompliziert, ganz schön frickelig, wer da alles mitspielt.
Es sind viele, ja.
Hilft dir da dein juristischer, sagen wir mal, analytischer Ansatz, solche Strukturen nicht nur zu verstehen, sondern auch zu leben?
Hilft sicher, wobei man darf das nicht nur rein analytisch betrachten, denn im öffentlichen Bereich ist das ja auch immer ein Zusammenspiel von Menschen, spielen politische Interessen Einfluss. Man muss das schon auch auf der sozialen Ebene abkönnen, nicht nur rein juristisch.
In diesem Podcast spielt ja auch das Thema Kreativität immer eine Rolle. Wir haben es am Anfang ganz kurz erwähnt. Und jetzt merke ich ja so, wie dein Weg zumindest bis zu dem Moment war, als du nach Deutschland gekommen bist. Vorher die Ausbildung, das Bundesheer, die Polizei, das Jurastudium. So richtig kreativ klingt das nicht, oder war es das?
Ja, wenn du mich bis vor ein paar Jahren gefragt hättest, ob ich kreativ bin, dann hätte ich auch immer gesagt, nee, weil ich mit kreativ immer so künstlerische Tätigkeiten verbunden habe. Und da habe ich tatsächlich absolut kein Händchen dafür. Wenn man Kreativität aber weiterdenkt, im Sinne von einfach mal out of the box denken, neue Dinge auch anzupacken und selbst zu gestalten, sich das im eigenen Kopf auszudenken, wie könnte denn so etwas funktionieren und dann quasi eine Skizze davon zu haben und diesen Weg auch mal zu beschreiten, zu probieren und wieder zu korrigieren, wenn man merkt, das geht doch nicht ganz in die richtige Richtung, also so ein bisschen dieses agile Arbeiten, dann würde ich schon sagen, dass das ein kreatives Arbeiten ist, ja.
Als du in Deutschland warst und festgestellt hast, dass in Deutschland offensichtlich niemand einen österreichischen Juristen braucht, das war ja nur ein Gefühl. Das war doch nicht faktisch so, oder?
Weiß ich nicht. Also es war auch nie mein Ziel, als Jurist, Rechtsanwalt, Richter oder in der Richtung zu arbeiten. Für mich ist es einfach wichtig, dieses Wissen zu haben. Aber letztendlich war ich ja dann, als ich hier tätig war, freiberuflich als Projektmanager tätig, immer im digitalen Umfeld. Ich habe jahrelang digitale Projekte vorangetrieben. Da war auch immer ein bisschen Business-Komponente dabei, weil man gesehen hat, okay, ich kann halt was aufbauen, ich kann Teams aufbauen, ich habe Niederlassungen aufgebaut für Unternehmen. Und so ist bei mir ein gesunder Mix entstanden aus Digitalkompetenz und Führungskompetenz, Organisationskompetenz, was mich einfach ja auszeichnet, wenn ich heute neue Themen im Digitalbereich anstoße, dann kann ich da das ganze Portfolio abdecken.
Und irgendwie fühlt sich das für mich gerade so an, als hätte man irgendwo was ausgelassen, weil du jetzt eine so wichtige Funktion bekleidest, in der Digitaltechnik eine so zentrale Rolle spielt und ich mich eigentlich frage, du hast damals CNC-Maschinen programmiert in deiner Ausbildung. Danach warst du beim Heer, dann bei der Polizei, dann Jura. Wo kommt denn diese ganze digitale Kompetenz her? Hast du währenddessen noch wahnsinnig viel gelernt, gebüffelt, probiert?
Ja, es hat irgendwo als Kind schon begonnen. Irgendwann habe ich mir zu Weihnachten so einen Elektronikbaukasten gewünscht.
So einer bist du.
Wie hieß das damals? Elektrokosmos, glaube ich, so hieß das. Da gab es in unterschiedlichen Größen. Und da habe ich mit elektronischen Bauteilen die ersten Schaltungen zusammengebaut und fand das irrsinnig spannend. Und
ich glaube, das gibt es heute auch noch, diese Kästen.
Gibt es die noch? Mhm, ach, super. Ich habe das geliebt. Und das war ja eigentlich noch so die vordigitale Zeit, würde ich mal sagen. Dann kamen so die ersten digitalen Komponenten da rein. Und irgendwann habe ich dann einfach gewechselt von den elektronischen Schaltungen hin zur Anwendung der Programmierung. Und das hat mich nie losgelassen.
Also, aber hast du es in deiner Freizeit gemacht?
Ja, das habe ich mir alles selbst beigebracht. Also ich bin auch weitgehend Autodidakt. Und wenn mich ein Thema interessiert, dann lese ich mich da ein, dann ziehe ich mir da alles rein, was zu dem Thema gibt. Und versuche, was kann man daraus machen? Experimentiere hier irrsinnig gern. Und damit habe ich mir auch schon als Schüler auf programmierbaren Taschenrechnern mein Taschengeld dazu verdient, weil wir Software geschrieben haben, die dann andere Kollegen nutzen wollten. Und ich weiß noch, wie rudimentär das war. Damals konnten wir es uns nicht leisten, irgendwelche Datenübertragungsgeräte zu kaufen. Wir haben da mit Büroklammern haben wir Verbindungen zwischen den Pins der einzelnen Rechner hergestellt und haben so Software kopiert damals. Die wir selbst geschrieben haben, also legal.
Ja. Das ist ziemlich ungewöhnlich und klingt nach ziemlich viel Zeit, die da reingeflossen ist.
Ja.
Dieser Podcast kümmert sich ja nicht nur so in den Grenzbereichen um Kreativität und will ja auch nicht nur Menschen vorstellen, die interessant sind, sondern spricht natürlich über diese 20% mehr. Mhm. Da, wo die meisten sagen, bei 80%, lass mal gut sein, das passt schon. Da hören manche eben nicht auf. Und das, was du mir jetzt hier erzählst, das scheint mir deutlich mehr als 80% zu sein, weil wie kann man sich denn so eine IT-Kompetenz aneignen, wenn man es offensichtlich nicht studiert hat, sondern sich irgendwie so beigebracht hat?
Ja, das ist definitiv mehr als die 80%. Ich muss dazu aber auch sagen, es gibt viele Bereiche, wo ich sage, da ist auch bei 80% gut, da muss man es nicht overengineeren. Ja. Aber so von meinem Wesen her bin ich schon der, der eher gern mehr macht als weniger.
Wo sind 80% okay?
Wenn man mal Dinge einfach ausprobiert und noch gar nicht weiß, okay, wo führt denn das hin? Wenn man mal so einen ersten Entwurf hat, dann muss man keinen Feinschliff abliefern, sondern hat man mal ein rudimentäres Ergebnis, holt sich Feedback ein. Ja? Aber da sind 80% durchaus okay. Wenn es darum geht, wie gestalte ich meine Zeit, wenn ich mich in neue Themen einarbeite, da gibt es für mich kein Limit.
Wann hast du das letzte Mal 100% gebracht?
Das ist eine Frage, die kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten.
Doch, ganz bestimmt. Wenn du darüber nachdenkst, wann du irgendwie länger gearbeitet hast, wann du am Wochenende in ein Buch geguckt hast, wann du dich mit Leuten unterhalten hast in deiner Freizeit, um irgendwas Berufliches zu machen. Das hört ja nicht auf. Du hast ja keinen 9-to-5-Job, sondern du fängst früher an und du hörst später auf. Oder auch vorher, also indem du einfach mal weniger machst.
Ja, also da ich das Glück habe, dass das, was ich gern mache, zu meinem Beruf gemacht habe, unterscheide ich da auch nicht zwischen Freizeit und Job, sondern wenn ich nicht im Büro tätig bin und für die Firma gerade direkt tätig bin, dann arbeite ich mich wieder in Themen ein, die mich halt dann in einem Jahr beruflich wieder weiterbringen. Und insofern ist das bei mir Hobby und Beruf, das verschwimmt ineinander, das geht ineinander über. Und wenn ich nicht gerade dediziert Sport mache oder mit der Familie was aktiv unternehme, dann geht meine Zeit fast vollständig in Weiterbildung, beruflicher Kontext irgendwo rein, ja.
Was lernst du gerade?
Aktuell beschäftige ich mich gerade mit dem Thema Crisis Leadership sehr intensiv, weil heißt, ich da auch.
Okay. Die Führung in Krisen?
Ja, die Führung in Krisensituationen. Es geht hier um das Konzept des Meta-Leaderships. Das wurde von der Harvard-Universität entwickelt in den letzten 2 Jahrzehnten. Und da mache ich gerade einen Weiterbildungslehrgang. dazu. Da geht es im Prinzip darum, wie man auch mit nicht formalen Führungsaufgaben in einer besonderen Situation das Gesamte orchestriert, sage ich mal. Da geht es um mehr als reine klassische Führungsaufgaben.
Klingt auch ein bisschen philosophisch.
Ja, wenn man das so auf den ersten Blick betrachtet, schon. Aber das ist alles entstanden nach den Anschlägen im September 2001, wo einfach eine Großlage da war, der keiner Herr war. Und dann gab es mehrere solche Situationen, beispielsweise die Katastrophe Deepwater Horizon oder die Anschläge Boston Marathon. Und solche Großereignisse haben dazu geführt, da hat man an der Harvard-Universität ein eigenes Institut gegründet, dass das alles wissenschaftlich aufgearbeitet hat und hier Techniken und Taktiken entwickelt hat, wie man solche Situationen besonders gut lösen kann. Da gehört auf der einen Seite die Person der Führung. Die Führungsperson wird da betrachtet und es sind sehr viele individuelle Komponenten, auch wie man selbst in so einer herausfordernden Situation sich selbst steuert. Ja, also wenn du in einer Verantwortungsposition bist, wo du eine Krise managen musst und selbst aber blockiert bist, weil du überwältigt bist, kannst du nicht richtig agieren. Also fängt das mal bei der Selbststeuerung an und geht dann letztendlich auch in die Steuerung aller Beteiligten. Ein Stück weit kenne ich das aus anderen Bereichen, wenn man zum Beispiel ehrenamtliche Organisationen führt, was ich auch gemacht habe, so nebenbei mal für einige Jahre, dann kommt man da auch relativ schnell an solche Muster ran. Und das passt irgendwie zu meinem Lebenslauf und da habe ich eine gewisse Kompetenz und die entwickle ich gerade weiter und deshalb mache ich das.
Du hast das gerade so nonchalant im Nebensatz formuliert, dass du ehrenamtlich mal tätig warst.
Ja.
Als du in Deutschland warst und schon zwei Kinder hattest, ist deine Frau mal krank geworden.
Ja.
Und zwar offensichtlich schwer krank.
Ja.
Und du bist eine ganze Zeit lang ausgestiegen aus allem, was mit beruflicher Tätigkeit zu tun hat. 2 Jahre lang.
Ja. Das war eine sehr verrückte Situation, weil ich damals eigentlich gerade einen ziemlichen Höhenflug hatte. Ich war da an einem Startup beteiligt, wo wir gerade sehr gefeiert wurden und auch Support hatten von großen DAX-Konzernen. Gerade als es darum ging, da jetzt konkret was draus zu machen, kam die Diagnose von meiner Frau, dass sie eine hochaggressive Krebserkrankung hatte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Ärzte haben damals gesagt, na gut, wir wissen nicht, wie die Therapie anspricht, die Chancen stehen gut, aber wenn nicht, dann haben sie irgendwie noch 3 Wochen. Und das war für mich dann das Signal, ey, es gibt Prioritäten im Leben, du musst dich jetzt um deine Frau kümmern, du musst dich um die Kinder kümmern. Unsere jüngste Tochter war damals 1,5 Jahre alt, die Große war gerade an der Einschulung. Und dann habe ich einfach mal gesagt, Leute, so gerne ich mit euch weitermachen würde, jetzt muss ich mal alles liegen und stehen lassen.
Die Therapie schlug an, deine Frau ist gesund.
Ja, es hat 2 Jahre gedauert. Das war mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Und nach 2 Stammzellentransplantationen hat sie dann letztendlich den Kampf gewonnen. Es war ein sehr intensiver Kampf. Und wir sind wieder in unseren normalen Alltag zurückgekehrt.
Das ist natürlich eine außerordentliche Situation. So bewegend die Situationen bei der Polizei sind, wenn man diese lebensbedrohlichen Momente erlebt, aber das ist natürlich was Existenzielles, was auch emotional sehr nahe geht.
Definitiv.
Wie wirkt sich das bis heute auf dich aus?
Diese Situation hat mich und meine Frau noch mal enger aneinander geschweißt, sag ich mal. Es hat unsere Resilienz erheblich erhöht. Wir wissen heute, es gibt im Leben Höhen und Tiefen und ich habe da so überhaupt keine Angst vor der Zukunft, denn wir wissen mittlerweile, wir können alles gemeinsam meistern. Das stärkt einen unheimlich Aber es war natürlich auch eine unheimlich harte Zeit. Mhm. Das kann man mit nichts anderem vergleichen.
Nee, ganz bestimmt nicht. Du warst in der Zeit ehrenamtlich im Kindergarten tätig.
Genau, das war das Einzige, was ich nebenbei noch weitergemacht habe. Ich wurde kurz davor, hat man mich gebeten, dass ich die Vorstandsaufgabe vom Trägerverein der Kindertagesstätte übernehme. Weil da gab es doch ein paar so organisatorische Defizite, gab eine hohe Fluktuation in der Belegschaft. Der ganze Sozialbereich ist sowieso schwierig, Geld kann man damit keines verdienen. Und dann habe ich damals relativ naiv gesagt, so, naja gut, so ein Kindergarten kann ja jetzt nicht die große Herausforderung sein. War dann doch so ein bisschen Herausforderung, aber wir haben es relativ schnell in den Griff bekommen.
Was war herausfordernd, außer dieser schreckliche Lärm?
Ja, man hat.
Oh nein, ich sag nicht schrecklich.
Nein, also mit diesem pädagogischen Alltag hatte ich nichts zu tun. Mhm. Ja. Als Vorstand in so einem Trägerverein agiert man wie ein Geschäftsführer im Prinzip in einer Organisation. Und die Erzieherinnen, die dort tätig waren, die haben natürlich so das Tagesgeschäft, wie man so schön sagt, dort gemacht. Aber ja, die ganzen organisatorischen Rahmenbedingungen, der Bereich ist chronisch unterfinanziert. Es gibt also noch einen viel extremeren Personalmangel, als jetzt Fachkräfte im IT-Bereich fehlen. Und das Ganze ist auch immer emotional besetzt. Und dort ist es auch immer wichtig, dass das Gesamtgefüge funktioniert. Denn am Ende des Tages werden dort nicht Produkte hergestellt oder irgendeine Software, sondern da werden Kinder betreut. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Und das war auch letztendlich das, wo ich dann, wenn ich oft gesagt habe, so, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn man dann so ein Martinsfest gegangen ist und das Leuchten der Kinderaugen gesehen hat, dann wusste man, wofür man es tut, ja.
Das ist wirklich schön. Diese ganzen Laternen im Dunkeln, die großen Augen und irgendwo kommt tatsächlich so ein Pony mit jemandem drauf, der so den Mantel vermeintlich teilt. Du hast es 2 Jahre gemacht und du hast gerade gesagt, das ist jetzt auch nichts anderes, als ein Unternehmen zu führen.
Nee, das habe ich sogar 7 Jahre lang gemacht.
Also bis zu der Zeit, als die Kinder schon längst aus dem Kindergarten raus waren?
Ja, meine jüngste Tochter ist gar nicht dort in den Kindergarten gegangen. Das hat sich organisatorisch anders ergeben. Aber ich war da einfach drin und dann haben die gesagt, gut, so gut ist es noch nie gelaufen, bitte mach das weiter. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wie lange soll ich denn machen? Und dann hat die Leiterin dort gesagt, so lange, bis ich in Rente gehe. Und dann habe ich gesagt, hör mal, das sind ja noch 20 Jahre. Aber ja, es war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich auch die anderen Eltern, die dort ihre Kinder betreuen ließen, nicht mehr wirklich gekannt habe, wo ich dann immer wieder weniger Bezug dazu hatte und dann gesagt habe, so ja, so ganz aus der Ferne, so distanziert kann man so ein Geschäft nicht führen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich hatte dann auch Gott sei Dank einen Stellvertreter, der, wo ich sicher war, der macht den Job gut weiter und der macht ihn auch heute noch. Also ist auch schon wieder einige Jahre her. Und so gesehen habe ich es dann irgendwann geordnet in gute Hände übergeben.
Ihr habt noch Kontakt?
Der hat mich sogar vorgestern noch angerufen in so einer Sache, wie er denn da mit einer Situation umgehen soll. Und ja, also ich habe immer gesagt, ich stehe mit Rat und Tat zur Seite, wenn mal was ist.
Hat deine Tätigkeit, also dann offensichtlich, das ist keine Frage, sondern eine Aussage, deine Tätigkeit hat ganz offensichtlich Spuren hinterlassen und hat diesen Kindergarten oder den Förderverein besser aufgestellt?
Ich glaube, das kann ich auch mit voller Bescheidenheit sagen, dass das definitiv so war, ja.
Nach diesen 2 Jahren Auszeit bist du wieder eingestiegen.
Ja.
Über verschiedene Stufen kam dann irgendwann Smart IoT.
Genau. Zuerst habe ich einfach, weil ich keine Energie und keine Reserven hatte, habe ich gesagt, ich suche mir einfach einen Angestelltenjob als Projektleiter. So bin ich dann erstmal wieder eingestiegen und dann kamen noch ein paar Stationen und dann, 2020 kam damals Sebastian auf mich zu, hat gesagt, hat da so ein paar Ideen, was man machen könnte. Wir haben uns einmal zusammengesetzt und daraus ist Smart IoT entstanden.
Was ist das? Was war das? Welche Rolle hast du da gespielt?
Ja, Also mein Geschäftspartner hat auch lange in der Entwicklung, war er tätig, sehr hardwarenahe Softwareentwicklung. Das, was man typischerweise braucht, wenn man IoT-Komponenten entwickelt. Und ich kannte das Geschäft aus meinen damaligen Aufgaben auch, hat aber mehr so die Business-Seite im Blick.
Beschreib mal kurz, was IoT eigentlich heißt.
Ja, IoT, die Abkürzung steht ja für Internet of Things und letztendlich geht es immer um Geräte, die irgendwo vernetzt sind, aber jetzt keine klassischen Computer oder Smartphones sind, sondern bei Smartphones streitet man sich oder hat sich gewandelt, hätte man früher auch als IoT bezeichnet. Aber sämtliche elektronischen Geräte, die heute irgendwo vernetzt sind, fallen da im Prinzip drunter.
Zum Beispiel die Glühbirne, die man über Alexa einschaltet.
Die smarte Glühbirne zum Beispiel.
Okay.
Die Garagendoorsteuerung. Mittlerweile aber auch das kommunale Reinigungsfahrzeug, das nicht nur durch die Straßen fährt und hier kehrt, sondern das permanent Signale an einen Server sendet, wo dann die Leitstelle oder die Kommune abrufen kann, wann ist dieses Fahrzeug wo gefahren, wenn Beschwerden von Anrainern kommen, dass die das minutengenau nachverfolgen können, wo wirklich wie gereinigt wurde. Mhm. Auch in solchen Projekten habe ich da mitgearbeitet.
Tja, irgendwie cool, irgendwie auch gruselig, ne?
Ja. Wir hatten zum Beispiel auch so ein Projekt, wo wir über Erkennung von Stromlinienkurven dann letztendlich Prognosen ableiten konnten, wann die Tür eines Zuges letztendlich ausfällt. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, das ist aber der Hauptgrund, warum Züge auf offener Strecke stehen bleiben, nicht auf offener Strecke, aber dann irgendwo während ihrer Fahrt stehen bleiben und ausfallen, die zu den, doch so beliebten Aussagen über die Deutsche Bahn dann führen. Das ist halt wirklich ein Problem. Und also wenn das halt während der Fahrt passiert, dann steht dann irrsinnig hoher Schaden und große Zeitverzögerungen. Und wenn man das entsprechend vorhersagen kann mit diesen Datenauswertungen, die wir da gemacht haben, dann kann man das 2 Tage vorher erkennen. Und dann schickt man diesen Zug erst nicht mehr in die Fahrt rein.
Das hat Smart IoT gemacht?
Nee, das habe ich in einem Projekt davor schon gemacht. Mhm. Aber das sind so IoT-Projekte.
In dieser Firma warst du wie lange? 2 Jahre?
Das war da die, also von Start weg 3 Jahre, ja.
Mhm. Und dann hat sich irgendwie das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft bei dir gemeldet oder du hast dich da gemeldet?
Ja, das war dann so, Smart IoT war sehr intensiv. Das war, wir haben ein Unternehmen neu aufgebaut, von April 2020 weg. Und falls du dich erinnern kannst, damals gab es ein Ereignis, das die ganze Welt in den Bann genommen hat. Das war die Corona-Pandemie. Und damals wirtschaftlich tätig zu sein, war eine komplett neue Herausforderung. Man konnte nicht mehr zu potenziellen Kunden hinfahren. Projekte konnte man nicht mehr gemeinsam realisieren. Alles fand nur mehr remote statt. Wahnsinnigerweise hatten wir dann auch noch ein Tochterunternehmen in den USA gegründet mit Geschäftspartnern, die wir erst nach einem Jahr das erste Mal live sehen konnten, bis dorthin auch alles nur remote. Das war eine sehr intensive Zeit. Wir hatten sehr viele Projekte trotzdem realisieren können und das war alles sehr positiv. Aber als das dann irgendwie dann so in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen ist, haben wir dann doch gemerkt, so mein Geschäftspartner und ich, wir haben so zu vielen Dingen sehr unterschiedliche Vorstellungen und da war es dann besser, sich wieder zu trennen. Und ich habe dann gesagt, okay, mein Herz hängt jetzt nicht so sehr daran und ich würde meine Anteile entweder an ihn verkaufen oder woanders und so haben wir uns dann geeinigt und dann bin ich ausgestiegen. Das habe ich dann habe ich mal gedacht, dann mache ich mal ein Sabbatical, weil du machst ja immer nur.
Na, das wäre dann ein halbes Jahr quasi unbezahlten Urlaub.
Ja, ich habe ja damals, wenn ich Geschäftsanteile verkauft habe, war ich ja nicht mittellos. Und
das habe ich auch nicht gesagt.
dann war halt so mal die Überlegung, guck dir einfach mal die Welt an. Ist aber eine total blöde Idee, wenn die Frau arbeitet, die Kinder zur Schule gehen. Und ich habe ja noch eine Beteiligung an einem anderen Startup. Und dann bin ich dort den Leuten auf den Nerven gegangen, wo die gesagt haben, so, was mischte dich denn da jetzt überall ein? Dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche eine neue Aufgabe. Und so kam es dann, dass ich tatsächlich nach etwas gesucht habe, nach etwas Sinnstiftendem. Also ich habe jetzt nicht unbedingt die große unternehmerische Herausforderung gesucht, aber ich habe nach was Sinnstiftendem gesucht, wo ich gesagt habe, da kann ich mich einfach gut einbringen. Und ich kannte die Wasserwirtschaft bis dahin gar nicht und das KDW auch nicht. Aber durch Zufall ist mir das über den Weg gelaufen und ich habe mich da beworben und scheinbar hat man mich für den richtigen gehalten.
Du bist jetzt seit 2 Jahren dabei.
Richtig, sind jetzt 2 Jahre.
Und wir haben ganz am Anfang schon so ein bisschen darüber gesprochen, worum es geht. Es geht um die, um das Thema Cyberkriminalität, um Wasserwirtschaft und darum, dass wir unseren Wasserhahn öffnen können und das Wasser ist sauber, es ist da, es ist nicht verunreinigt, es gibt keine Gefahr, alles ist gut.
Ja.
Und du hast schon erzählt, an welcher Stelle denn da überhaupt Digitales eine Rolle spielt. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Es gibt in Deutschland wie viele Wasserwerke? Hunderte.
Tausende.
Es gibt Tausende.
Ja. Es gibt ca. 5000 wasserwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland.
Und das sind mitunter ziemlich kleine Werke, ein Pumpwerk. Das sind die ganz großen Anlagen.
Von ganz klein bis ganz groß. Ein paar Mitarbeiter bis 4-stellige Mitarbeiteranzahl.
Und eigentlich findet überall auch irgendwo eine digitale Schnittstelle statt, um Ventile im richtigen Moment zu öffnen oder einen Schieber zu betätigen. Oder gibt es noch die ganz alten, wirklich analogen, die nur mit einem Drehregler funktionieren?
Also das Ganze ist in einem Wandel und es gibt natürlich auch noch die andere Welt. Ja, aber ja, also es ist eine sehr heterogene Landschaft.
Wie stelle ich mir das jetzt vor? Das KDW sitzt in Essen.
Ja.
Es gibt im KDW einen großen Raum mit riesigen Monitoren.
Mhm.
Und mittlerweile hat das KDW 21 Mitarbeiter. Vor 2 Jahren hatte es noch wie viel? 5?
Als ich gestartet habe, waren das ein paar Teilzeitkräfte und 2 Vollzeitkräfte. Insgesamt, glaube ich, 5.
Das heißt, du hast innerhalb von 2 Jahren die Mannschaft vervierfacht.
So in der Art, ja.
Habe ich richtig gerechnet?
Ja.
Okay. Wie funktioniert das jetzt? Wie kann man ein Wasserwerk in Hamburg von Essen aus schützen?
Was wir in erster Linie machen in diesem Bereich, ist, dass wir mögliche Angriffe, wir überwachen die Steuerungssysteme, wir überwachen die IT und wir versuchen, mögliche Angriffe frühzeitig zu erkennen. Das ist im Prinzip hier beim Schützen die Kernaufgabe. Wir machen auch andere Bereiche, wir machen auch Beratung, wir machen Sensibilisierung. Wir haben E-Learning-Portal aufgebaut, um entsprechend Awareness zu betreiben, weil dieses Social Engineering, also wo der Mensch überlistet wird, das ist immer noch das Haupteinfallstor. Ja, die ganze Technik kommt erst nachgelagert. Aber wir überwachen auch die ganze Technik und das machen wir zentral. Da haben wir entsprechende Anbindungen an die Systeme. Das ist aber auch alles sehr gut geschützt, so dass da nicht quasi dann letztendlich wir als Einfallstor dienen, damit man da quasi nicht in die Betriebe rein kann. Das ist schon alles sehr gut durchdacht. Aber wir zentral monitoren das dann letztendlich.
Das heißt, ihr in Essen habt quasi eine Schnittstelle und seid irgendwie mit dem Hauptrechner eines Wasserwerks verbunden und seht, welche Mails gehen rein, welche Anfragen, welche Hackerangriffe, die ja tatsächlich ständig auch stattfinden, bei jedem. Was passiert eigentlich da an Datenströmen? Das untersucht ihr?
Ja, also im Detail kann ich nicht ganz so stark drauf eingehen, aber es ist definitiv so, dass wir hier den sicherheitsrelevanten Bereich überwachen und wir sehen, wenn sich hier was Auffälliges tut. Gott sei Dank ist es in den ganzen 2 Jahren jetzt nicht irgendwie zu einem tatsächlichen Angriff gekommen. Wir haben viele Angriffsversuche gesehen. Man setzt dann entsprechende Maßnahmen und kann dann auch vieles verhindern. Viel tiefer kann ich jetzt an der Stelle nicht
öffentlich eingehen. Lassen wir es ein bisschen nebulös. Das ist ein ganz schönes Sicherheitsthema.
Ja.
Das heißt, eigentlich alles rund ums KDW unterliegt auch einer gewissen Geheimhaltungsstufe oder wie kann man sowas bezeichnen?
Also erstens sind wir mal entsprechend zertifiziert auch nach ISO 27001, also Goldstandard, was die Informationssicherheit betrifft, global gesehen. Und wir haben natürlich auch entsprechend erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, weil wir natürlich nochmal in einer besonderen Position hier sind und ja auch für die Sicherheit einer gesamten Branche tätig sein sollen.
Du hast gerade gesagt, in den letzten 2 Jahren ist nichts Relevantes passiert, aber es sind schon Hackerangriffe auf Wasserwirtschaft erfolgt. Nicht unbedingt so viel in Deutschland, aber zum Beispiel in Amerika gab es auch einen ziemlich schweren Fall sogar.
Ja, also es gab global gesehen schon einige Sachen, nicht nur in den USA, auch in Europa und auch in Deutschland gab es schon entsprechende Vorfälle, wo wasserwirtschaftliche Betriebe betroffen waren.
Was heißt das dann?
Aber da ist jetzt letztendlich nicht die Versorgung gefährdet gewesen. Das sind dann eben, ja, haben auch schon Verschlüsselungen stattgefunden. Das sind auch Sachen, die kann man online nachlesen. Das ist jetzt kein Geheimnis an der Stelle, wo dann ein Wasserversorger komplett seine kaufmännischen Systeme nicht mehr nutzen konnte, 2 Monate lang und bis der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen war. Und das und sorgt für große Probleme.
Der sollte erpresst werden?
Ja, wie das dann im Detail war, sag ich mal, ist jetzt interner von denen. Aber letztendlich war es dann so, dass die im Prinzip ihre Systeme komplett neu aufsetzen mussten. Und es war eine kriminelle Handlung dahinter.
Ja. Das war ein öffentliches Thema. Das ist auch durch die Medien gegangen.
Ja.
Da das ja genau die Schnittstelle ist, die du ja jetzt wirklich an vielen beruflichen Stationen erlebt hast und irgendwann ja auch der Begriff des Cyber-Sheriffs fiel, hast du jemals bereut, dass du die Juristik nicht gänzlich abgeschlossen hast?
Nein, ich wüsste nicht, was da für mich heute anders ist. Also es gibt so manchmal Situationen, wo schon so den einen oder anderen gibt, der dann sagt so, ha, der hat ja da nicht mal hier den Abschluss als Jurist oder so, aber da stehe ich mittlerweile mit einem Lächeln drüber.
Macht das eigentlich Spaß, sich mit Krise auseinanderzusetzen?
Ja, das, wenn ich mich selbst frage, ob ich mich gern mit den Themen beschäftige, klingt das immer sehr komisch für mich. Weil Krise ja ein an und für sich ein negativ behaftetes Wort ist. Aber es ist so, dass ich eben aufgrund meines Werdegangs gelernt habe und durch viele Krisen gegangen bin und teilweise auch sehr intensive Krisen und auch in sehr jungen Jahren schon Verantwortung in Krisensituationen übernehmen musste, sodass ich dass das bei mir zu einer Stärke geworden ist, mit Krisen umzugehen. Und es gibt nun mal Krisen und jemand muss sich dann damit beschäftigen. Und da ich glaube, dass ich das gut kann, macht es mir dann auch Spaß, mich da weiterzuentwickeln und hier meine Kompetenzen auszubauen.
Welche Krisen waren das in jungen Jahren?
Ja, also ich möchte jetzt nicht ganz so sehr hier in die Details gehen, aber das hat natürlich im familiären Umfeld begonnen. Das waren dann teilweise sehr intensive Geschichten. Das hat dann ja in meinen jungen Jahren bei der Polizei schon begonnen, Verantwortung in Situationen zu übernehmen, die halt sehr außergewöhnlich sind. Und das prägt erstmal. Und da ich sehr viel reflektiere auch, habe ich früh begonnen, mich dann damit auseinanderzusetzen. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Wie kann man auch anders agieren? Was kann man besser machen? Und dann ist das irgendwie so ein Selbstläufer. Man kommt immer öfter in so Verantwortungspositionen, wo man genau in solchen Situationen dann eben etwas übernimmt und man beweist einmal mehr, dass das gut geht. Und das kommt halt immer wieder in Veränderungsprozessen, in Krisensituationen. Dann sind eben diese Kompetenzen gefragt. Da bin ich besonders stark. Wo ich besonders schwach bin, ist irgendwie eine rein verwaltende Tätigkeit. Also wenn man immer sagt so, ja, mich fragt, was mache ich beruflich, dann sage ich ungern, ja, ich bin Geschäftsführer von einem Unternehmen, weil da stellen sich viele vor, ach, das ist so einer, der irgendwo im Büro sitzt, der sich regelmäßig berichten lässt und dann eine verwaltende Tätigkeit ausführt. Das bin ich so überhaupt nicht. Also wenn es irgendwo, wie soll ich sagen, mein Ding ist etwas zu bewegen. Wenn irgendwo Stillstand ist, dann bin ich raus. Das ist nicht mein Ding.
Wann war das letzte Mal Stillstand? Wann bist du rausgegangen?
Wann war das letzte Mal Stillstand? Also wir haben ja vorher drüber gesprochen, was Marta, die war kein Stillstand, aber da ist irgendwie so ein Flow entstanden, wo es zum Selbstläufer wurde. Da ist dann für mich auch der Moment der Veränderung weg. da macht es dann auch irgendwo keinen Sinn mehr.
Bist du ein ungeduldiger Typ?
Durchaus.
Wie geht denn dein Umfeld damit um?
Ich glaube, in frühen Jahren habe ich die Leute damit genervt. Ich habe natürlich auch gelernt, dass man eine gewisse Geduld in manchen Situationen an den Tag legen muss. Und ich glaube, dass das mittlerweile so ist, dass ich die Leute mitnehme, dass ich schon inspiriere. Ich glaube, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, wird bestätigen können, dass da sehr viel Dynamik drinnen ist. Alle, die mit mir arbeiten, sagen auch, da sind hohe Lernkurven drinnen. Das ist aber auch nicht für jedermann was. Also wer irgendwie so eine ruhige Kugel schieben will, der kann mit mir schlecht zusammenarbeiten.
Das heißt, im KDW schiebt niemand eine ruhige Kugel?
Nein, also wir überarbeiten die Leute hier nicht und schicken nicht jeden ins Burnout. Aber da ist schon, also jeder, der mit mir zusammenarbeiten möchte oder in den Einstellungsprozessen achte ich immer auf drei wesentliche Faktoren. Und das eine ist, man muss grundlegende Kompetenzen mitbringen. Man muss ein Teamfit haben. Und das Allerwichtigste ist, dass jemand die notwendige Motivation mitbringt, etwas bewegen zu wollen. Und damit kann man gemeinsam sehr viel erreichen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kannst du Experte in irgendwas sein. Wirst du nie erfolgreich sein.
Wie erspürt man denn die Motivation eines anderen?
Wie erspürt man das? Es gibt natürlich ein paar Fragen, die man da so stellt. Aber ich glaube, dass ich da mittlerweile einfach ein Gespür dafür habe im Laufe der Jahre. Meinen ersten Mitarbeiter habe ich vor über 20 Jahren eingestellt und da hat sich schon einiges getan. Man greift auch mal daneben, aber ist eher selten der Fall.
Wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Für einen Österreicher.
Wie ist der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Ich glaube, die Frage ist, wie soll man das beantworten? Ich glaube, dass innerhalb Deutschlands mehr Unterschiede gibt als zwischen Österreich und einzelnen Punkten in Deutschland. Deshalb kann man das nicht pauschal beantworten. Ein Bayer ist ganz anders als jemand, der irgendwo an der Ostsee wohnt. Mhm. Ich kann es primär vergleichen hier in Nordrhein-Westfalen, Rhein-Ruhr-Schiene mit, ich sage jetzt mal, dem Osten von Österreich, weil auch in Österreich gibt es sehr viele Unterschiede. Und ich würde sagen, dort, wo ich herkomme, ist ein Stück weit mehr Gemütlichkeit, ist ein Stück weit mehr Offenheit und Toleranz, aber auch klare Kante, wenn man etwas sagen möchte. Das habe ich gelernt, dass das hier nicht immer so gut ankommt. Da beißt man sich lieber einmal mehr auf die Zunge, bevor man drüber spricht.
Ich dachte, das Ruhrgebiet ist so offen und gerade.
Ja, das höre ich auch immer wieder. Aber wenn ich das vergleiche mit meiner Heimat, dann ist da doch noch ein großer Unterschied.
Tatsächlich?
Also Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung unterscheiden sich da so ein bisschen.
Fühlst du dich hier wohl?
Im Großen und Ganzen fühle ich mich hier wohl. Es gibt halt, irgendwo steckt in einem drinnen, hat das Gefühl Heimat. Und ich glaube, das hängt nicht unbedingt von der Religion ab, sondern wie man halt sozialisiert ist. Und das ist auch bei mir da. Und wenn ich mich hier nicht wohlfühlen würde, würde ich nicht seit 20 Jahren hier leben. Meine Heimat ist das immer noch nicht.
Wenn du jetzt auf deinen Berufsweg zurückblickst, der ja ganz schön kreuz und quer war und am Ende doch einen roten Faden hatte. Also zumindest wirkt es so. Würdest du heute irgendwas anders machen, wenn du es nochmal machen würdest?
Also mit dem Wissen, was man heute hat, in der Vergangenheit was anders zu machen, ist, glaube ich, da würden einem immer ein paar Dinge einfallen. Aber so rein retrospektiv betrachtet ist nichts, was ich irgendwie bereue. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht. Ich habe viel ausprobiert, viele Fehler gemacht, daraus gelernt. Und das Ergebnis ist der Mensch, der ich heute bin. Und damit bin ich sehr zufrieden. Also insofern sehe ich keinen Grund, groß was anders zu machen.
Sagen deine Kinder, der Papa macht 20% mehr als alle anderen Papas?
Meine Tochter hat vor einem Jahr mal zu mir gesagt, Papa, du hast doch gesagt, in deinem neuen Job wirst du weniger arbeiten. Das war wohl nichts.
Danke fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.